damit Hören wieder bewusst wird, hört sich gut an. Der Audio-Podcast von Ulrich Allroggen. Heute mit Anja Katharina Riesterer. Willkommen in meiner Podcast-Butze.
Ist das jetzt schon der Anfang?
Ja, das ist der Anfang. So geht's hier los.
Hallo.
Hallo.
Lieber Ulrich. Selten so förmlich mit dir geredet.
Ja, das ist, wenn so zwei Mikros zwischen einem stehen und anderthalb Meter Abstand. Anja Katharina ist meine Cousine. Und zwar Cousine aus dem väterlichen Teil der Familie, den ich erst vor 12 Jahren entdeckt habe. Oder die mich. Das ist eine andere Geschichte, die soll ein andermal erzählt werden. Aber das Schöne daran ist, dass ich mit Anja Katharina jemanden getroffen habe, mit der die Kommunikation irgendwie auf einer Ebene funktioniert hat, von Anfang an. Da ist so ein Maß aus Ernsthaftigkeit und Tiefe und Quatsch machen und Humor und Intelligenz, was irgendwie in der Mischung sich total gut trifft. Viele von meinen Freunden haben den Namen Anja Katharina schon mal gehört, weil ich viel von ihr rede, weil sie einen großen Einfluss auf mein Leben genommen hat. Unter anderem hat Anja Katharina mich in diese ganze Podcast-Geschichte reingebracht. Ich habe mich schon, bevor wir uns getroffen haben, nein, das stimmt nicht, ich habe mich schon mit Podcasts beschäftigt, bevor ich auf die Idee gekommen bin, mich aktiv in das Podcast-Business einzumischen. Und das kam dadurch, dass Anja Katharina einen Kunden hatte, der einen eigenen Podcast aufgesetzt hat. Und sie hat mich gefragt, ob ich als professioneller Sprecher, der seine Texte selber bearbeitet, da mal reinhören kann und vielleicht eine Idee hat, wie man das verbessern kann. Und dann haben wir gemeinsam was ausgearbeitet und daraus ist eine Zusammenarbeit entstanden, die jetzt seit über 1,5 Jahren gut funktioniert und noch weiter wächst. Und als ich Anja Katharina erzählt habe, dass ich meinen eigenen Podcast aufsetze, war sie ganz aufgeregt und hat mich unterstützt dabei, diese ganzen Hintergrundtexte, die Shownotes und so weiter zusammen zu organisieren, auszurichten. Und die Folgentitel bespreche ich mit ihr. Also ich bekomme professionelle Unterstützung von ihr und bin total dankbar dafür. Und heute kommen wir zu einer Folge, wo sie gesagt hat, ich würde dir eigentlich gerne Fragen stellen, um klarer zu machen, was du da eigentlich machst. Und so war bisher immer der Charakter der Gespräche mit Anja Katharina, dass wir irgendwie klarer da rausgekommen sind, als wir reingekommen sind. Und deshalb bin ich heute ein bisschen aufgeregt und total dankbar und super gespannt, was jetzt passiert.
Das war eine richtig süße Einleitung, sehr wertschätzend. Vielen Dank, Ulrich.
Na, so ist es eben. Ich übergebe einfach und guck, was passiert. Ich stelle mich unter die warme Dusche.
Okay, also dann werde ich aus meiner Sicht noch kurz ergänzen, wie es überhaupt dazu kam, dass wir jetzt diese Folge machen. Ich habe ja sehr viel mitbekommen, was dich bewegt im Bereich Audio jetzt die letzten Jahre. Ich habe sehr intensiv mitbekommen, warum du diesen Podcast machen möchtest und ich halte deine Motive für sehr anschlussfähig. Also ich glaube einfach, dass viele Menschen sich damit sehr identifizieren können und dass das auch wirklich einen gewissen Wert birgt, den du in die Welt trägst. Und du weißt ja, dass ich das gerne mag, so ein bisschen mit tieferen Fragen nachzubohren. Und dass das noch mehr zur Geltung kommen darf, was du hier eigentlich machen möchtest. Ich habe auch ganz viele Fragen mir überlegt.
Gibi.
Aber wir halten uns natürlich nicht an ein Konzept, sondern machen das hier ein bisschen frei. Und ja, ich freue mich, dass wir es zusammen machen können. Ich bin hier ja ganz in meinem Element. Ich mache das ja auch beruflich.
Genau.
Aber ich muss auch gestehen, dass ich ein bisschen aufgeregt bin heute, weil es was Besonderes ist.
Vielleicht irgendwie auch nochmal so, ich habe ja auch mitbekommen, die verschiedenen Studienansätze, die du hattest und womit du dich beschäftigt hast. Ich weiß, dass du Germanistik eine Zeit lang studiert hast, im Journalismus. Und dass das nicht dahin geführt hat, wo du dachtest, dass es hinführt. Dass du dann eher eben in die Marketing-Ecke, Branding-Ecke gekommen bist.
Genau.
Und aber das, was du an journalistischen Fähigkeiten hast und an Sprachverständnis, fließt natürlich alles mit ein.
Perfekt zusammengefasst.
Freue ich mich
also
drauf.
Ich wollte eigentlich Journalistin werden, aus eben dem Grund, weil mich Sprache und Dinge rüberbringen und Dinge tief ergründen und recherchieren begeistert. Also eigentlich genau das, was wir jetzt hier heute auch machen. Und der Weg war einfach so, dass ich das dann Anfragen kamen, also über kleine journalistische Arbeiten, die ich parallel zum Studium gemacht habe, wurde ich dann von Leuten gefragt, die das gesehen haben oder daran beteiligt waren, ob ich mal was für sie machen kann. Und so hat dieses Handwerk Schritt für Schritt mehr so seinen Platz in PR und Marketing gefunden. Und darauf können wir ja nochmal näher eingehen in einer weiteren Folge, die wir auch vorhaben.
Schöne
wo es ein bisschen
Idee.
Mehr um diesen Aspekt, also auch Sound im Marketing ja gehen soll. Aha. Die haben wir ja schon angedacht, vielleicht in ein paar Wochen.
Ja.
Dann kann ich darüber auch nochmal mehr erzählen.
Mhm.
Ich werde das vielleicht hier und da in meine Fragen heute einfließen lassen. Insofern ist es auch wichtig, den Kontext zu geben, aber
heute bauen wir das Wurzelwerk.
Richtig. Und heute soll es ganz doll um dich gehen.
Cool.
Du hast mir ja vorhin gesagt, wenn du mit Leuten telefonierst, die dir nahestehen, fällt dir immer sofort auf, wie der Sound ist. Also das weiß ich ja auch. Du kommentierst das bei mir auch regelmäßig.
Lästig.
Was mir aber nicht klar war, ist, wie nah dir das geht. Also du hast mir vorhin erzählt, dass das richtig, ich weiß nicht, ob man sagen kann, eine kleine Verletzung für dich ist, wenn das dann nicht so gehört wird oder nicht ernst genommen wird.
Mhm.
Kannst du das vielleicht zum Einstieg mal näher beschreiben, weil ich glaube, dass das gut näher bringen kann, warum dir dieses Thema so wichtig ist?
Hm. Für mich hat Sound ganz viel mit Wohlfühlen zu tun. Und wenn ich mich mit einer Person austauschen möchte und wirklich intensiv zuhören möchte und bei der anderen Person sein möchte, und dazwischen ist sozusagen eine Wand aus schlechter Audioqualität, dann fällt mir das schwer, das zu ignorieren. Dahinter zu gucken und mich wirklich auf die Person einzulassen. Ich kriege das hin, ich schaffe das, aber wenn ich höre, woran es liegt und direkt was vorschlagen kann, wie man es verbessern kann, dann versuche ich das. Also ich hab's oft, dass ich sage, lass uns einfach nochmal, ich rufe dich jetzt nochmal an, vielleicht kriegen wir eine bessere Leitung. Oder hast du auch ein Festnetztelefon? Oder sprichst du über eine Freisprechanlage? Oder hast du deinen Lautsprecher an? Also man kann das ja relativ schnell einordnen, wo negative Soundeinstreuungen herkommen. Und wenn man das ausschließen kann, ist für mich sozusagen erstmal der Boden gebaut für das, worum es eigentlich geht, nämlich das Gespräch.
Okay, also ist Sound für dich eigentlich eine Verbindungsthematik, ein Beziehungsthema?
Ganz klar.
Ja, spannend.
Hm.
Okay. Und also ja, ich kenne das halt wirklich gut von dir. Also entweder man kommt mit dir in einen Raum rein oder man telefoniert und eigentlich als erstes kommt ein Kommentar zum Sound.
Mhm.
Aber meiner Meinung nach war das nicht immer so. Also wir kennen uns jetzt seit circa 12 Jahren und ich habe das erst so in den letzten paar Jahren verstärkt wahrgenommen. Für mein Empfinden hat das begonnen mit deiner Tätigkeit bei Radio München.
Mhm.
Und ja, ich weiß gar nicht, wissen deine Zuhörer, dass du eigentlich Schauspieler, Musical-Darsteller bist und was du sonst so machst?
Ich gehe so ein bisschen davon aus, weil ich glaube, die meiste Reichweite habe ich bisher über Instagram bekommen und das sind alles Leute, die mich aus dem beruflichen Kontext kennen.
Okay.
Aber es schadet natürlich nicht, das nochmal zu sagen.
Ja, weil dann geht es denen ja vielleicht ein bisschen wie mir, dass man dich so in der Ecke verortet, dass man so grob weiß, was du tust. Also das sind ja auch noch ein paar Seitenarme, die das hat. Aber ich sage jetzt mal, die Kernthemen sind Schauspiel und Musical immer gewesen.
Mhm.
Und wie kommt das jetzt von da aus, dass auf einmal Sound so ein Thema für dich wurde, dass dir das so wichtig wurde und dass du jetzt wirklich dich da auch echt krass reingenördet hast, so mit dem Technischen und so?
Ich würde sagen, es hat zwei Ebenen. Auf der einen Seite ist es ein Zurückkommen zu etwas, was mich fasziniert hat, bevor ich zum Theater gekommen bin. Ich wollte mal Tonmeister werden.
Ach was.
Hab mich sehr früh mit Sound auseinandergesetzt und wie gut der Sound entsteht und woran es liegt, wenn Sound schlecht ist. Hab versucht, die Technik besser zu verstehen, die Grundlagen der Technik. Hab dann diesen Track, Tonmeister zu werden, eine Zeit lang verfolgt und habe dann aber bald gemerkt, dass ich für das Studium keine Zulassung bekommen, weil man auf mindestens einem Instrument sehr gut sein muss und dazu noch Klavier, wenn Klavier nicht das erste Instrument ist. Und auf dem Niveau war ich nie mit den Instrumenten, die ich gespielt habe. Ich habe das zwar dann trotzdem versucht über die Bundeswehr noch, ich habe versucht ins Heeresmusikchor zu kommen, um die Zeit zu nutzen und auf der Querflöte besser zu werden. Habe dann nicht mal die Aufnahmeprüfung dafür geschafft auf der Querflöte. Und habe dann mich beim NDR beworben als Tontechniker. Ich wollte dann Tontechniker lernen. Habe die Aufnahmeprüfung gemacht und musste einen Mikrofonvorverstärker basteln. Die hatten da so eine Handvoll Bauteile hingelegt und eine Platine und einen Lötkolben in die Hand gedrückt. Und ich hatte das ja alles nicht gelernt. Also ich habe es einfach nur versucht. Das Ding hat funktioniert und die haben gesagt, also das könnten Sie locker, aber wieso studieren Sie nicht? Also lassen Sie doch bitte den Ausbildungsplatz jemandem, der ein schlechteres Abitur hat und der die Voraussetzungen nicht hat. Und dann bin ich irgendwie in der Zeit dann ins Theater geschwemmt worden.
Also das ist faszinierend.
Das ist eben der eine Teil, ist, dass ich sozusagen zurückgekommen bin zu dieser Leidenschaft, die mich schon lange begleitet hat. Dass das in der Corona-Zeit wieder hochgekommen ist, das hatte auch was damit zu tun, dass ich bin in einer buddhistischen Laiengemeinschaft und wir haben in der Zeit eine Weile unsere Treffen online gemacht. Und dann, wenn es darum geht, andere Leute zu verstehen, oder wir haben auch diese Ausübung, dieses Chanten, wenn man das zusammen macht, dann habe ich ganz oft gemerkt, dass Leute einen sehr schlechten Sound hatten. Und das bedeutet bei Zoom oder auch bei anderen Streaming-Plattformen, dass Teile des Sounds weggeschnitten werden, um die Verständlichkeit zu erhöhen. Und ich wollte verstehen, woran das liegt und was man machen kann, um das zu verändern. Ich habe damals ein kleines Handbuch dazu verfasst, wie man damit besser umgehen kann und so. Habe dann bald gemerkt, dass es die meisten Leute nicht genug interessiert, um sich darum zu kümmern. Aber ich habe eben auch einigen Leuten Feedback gegeben und gesagt, okay, wenn du das und das und das machst, dann hört man dich viel besser und man kann sich auf das Wesentliche konzentrieren. Also da bin ich wieder auf diesen technischen Aspekt gestoßen und ich habe halt auch gemerkt, dass ich, wenn ich was höre, was nicht gut klingt, gar nicht anders kann, als mir Gedanken darüber zu machen, wie man das verbessern könnte. Das ist wie so ein Main Trait meiner, keine Ahnung. Und natürlich, je länger ich mich jetzt mit dem Podcast auch beschäftige, desto mehr merke ich, dass es überhaupt nicht zufällig ist und dass ich wirklich zu etwas zurückkomme, wofür ich schon immer eine Leidenschaft hatte. Und dass es noch tiefer geht, dass es eben, dass für mich Hören also speziell der Hörsinn, alle Sinneswahrnehmungen, aber speziell der Hörsinn, eine Art von Kontakt mit anderen und Kontakt mit der Welt ermöglichen, der für mich in anderen Sinnen nicht so leicht zugänglich ist.
Okay, wow. Da kommen wir wieder auch zum Thema, es ist eigentlich eine Beziehungssache, die sich für dich darin ausdrückt. Okay, ja, weil es ist wirklich sehr faszinierend, wie feinsinnig du auch dafür bist. Und ich bin ja auch durchaus jemand, der sich als eher sehr feinsinnig und sensibel bezeichnen würde. Und ich bin auch sehr empfindlich für Geräusche, aber das ist was anderes als Sound. Und ich lerne das von dir richtig, da auch mehr drauf zu hören. Ich habe das jetzt auch schon manchmal, wenn ich in den Raum gehe, dass ich irgendwie merke, oh, hier halt das aber doll, hier müsste man mal ein Teppich hinlegen oder so. Da habe ich vorher einfach gar nicht drauf geachtet. Und was wirklich faszinierend ist, dass das wirklich viel verändert. Also ob man jetzt einen Podcast hört, der einfach angenehm und warm klingt, das macht ja mit einem was körperlich, mit der Stimmung, mit der Art, wie man das aufnimmt. Oder auch wenn man in einem Raum ist oder wenn man telefoniert und die ganze Zeit so gestresst ist, weil es irgendwie blechern klingt. Es macht so viel. Also es ist eigentlich total klar, aber ich war irgendwie auf dem Auge blind, ist jetzt eine schiefe Metapher, auf dem Ohr war ich taub. Erstaunlicherweise.
Ja, ich glaube, dass man das auch ausblenden muss in einer Welt, die sehr auf das Auge und auf das Praktische und Bequeme ausgerichtet ist. Also Beispiel Zoom wieder. In Zoom geht es um Verständlichkeit in einer schlechten Audioumgebung. Und wenn diese zwei Filter da einsetzen, das eine ist der sozusagen die Raumumgebung versucht wegzufiltern und die Stimme in den Vordergrund zu setzen. Das andere ist der den Hall wegnimmt, wenn man, also sozusagen das Feedback, wenn ich mit jemandem per Zoom telefoniere und die Person hört meine Stimme über den Lautsprecher in ihrem Laptop, dann geht natürlich meine Stimme über das Mikrofon in Ihrem Laptop wieder zurück und ich höre mich doppelt.
Ja.
Um das zu vermeiden, gibt es den sogenannten Echo-Filter, der dann einsetzt und der mit technischen Möglichkeiten, heute sagt man AI, früher war das irgendwie einfach eine ausgefeilte Technik, versucht, das auszuschließen. Und das führt aber dazu, dass die Stimme blechern klingt und dass sie unnatürlich klingt und dass es metallisch wird, weil Verständlichkeit in den oberen Mitten entsteht, die aber eigentlich fürs Ohr unangenehm sind.
Ja, also in anderen Worten, man kann sich damit wirklich was Gutes tun, wenn man darauf achtet. Gerade wenn man etwas empfindsamer ist. Hm. Vielleicht auch gerade, wenn nicht. Mhm. Du hast ja in deiner Folge mit Klaus, wenn ich recht entsinne, auch darüber gesprochen, dass gerade auch Männer, die sehr leistungsorientiert sind, sich da eine Menge antun, was sie nicht müssten und sich eine Menge Gutes tun könnten auf der anderen Seite mit mehr Achtsamkeit dafür. Kannst du da mal ein bisschen näher drauf noch eingehen?
Ich habe so neben dem Schauspiel und Musical immer auch mit Menschen gearbeitet. Eine Zeit lang ganz viel mit Jugendlichen, aber ich habe dann 3 Jahre in Hamburg an einer Schule für Stotterer gearbeitet. Und in der Zeit habe ich gemerkt, da waren viele Leute, erstaunlich viele Leute, die von ihrer Firma eine Sprachtherapie in Richtung Stottern finanziert bekommen haben, weil sie Fähigkeiten hatten, die sie eigentlich für eine höhere Verantwortung in der Firma qualifiziert haben, aber die durch ihr Stotterproblem entweder selber verunsichert waren oder die Mitarbeiter waren verunsichert. Und die haben dann irgendwann sich dem gestellt und haben gesagt, okay, ich nehme jetzt einfach das Geld in die Hand und versuche mich diesem Thema nochmal zu widmen. Und bei denen habe ich gemerkt, dass die Auseinandersetzung mit der eigenen Wahrnehmung von Atmung und Sprache total wohltuend ist. Und dass es aber voraussetzt, dass man ein Stück weit von diesem Leistungsding weggeht, von dem Anspruch von außen weggeht, dass man sich mit sich selbst beschäftigt, dass man sich, also wenn man sozusagen die Grundtechnik gelernt hat für diese Stotterarbeit, dass man dann, ich habe halt hauptsächlich mit denen trainiert, wie sie dann in einem Vortrag sich verhalten und was ihnen hilft. Und zum Beispiel auf die Bühne zu gehen und sich die Zeit zu nehmen, erstmal den Raum wahrzunehmen, sich selbst im Raum wahrzunehmen, einmal in Kontakt mit der eigenen Atmung zu kommen und dann erst das Sprechen anzufangen. Das ist ein riesiger Unterschied, besonders wenn man eben ein Problem mit Redeflussstörungen hat. Mhm. Und ich habe dann darüber aber eben auch mit 2, 3 Leuten gearbeitet, die gar nichts mit Stottern zu tun hatten, sondern die einfach viel sprechen mussten vor Leuten und sich damit aber nicht wohlgefühlt haben. Mhm. Und darüber habe ich gemerkt, dass eben die Auseinandersetzung mit wie wohl fühle ich mich in dem beruflichen Kontext und was kann ich dafür tun, dass ich mich wohler fühle im beruflichen Kontext, dass die für Männer noch schwieriger ist als für Frauen. Mhm. Und dass ich dann angefangen habe, sozusagen mit Sound zu arbeiten und jetzt bei dem einen gemeinsamen Kunden, den wir haben, habe ich eben auch in den ersten Stunden erstmal ein bisschen Atemtechnik und ein bisschen Sprechtechnik gemacht und ihn dazu gebracht, sich diese Zeit zu geben, in seinem stressigen Büroalltag trotzdem, bevor er vors Mikro tritt, sich 5 Minuten Zeit zu nehmen, um runterzukommen, um seine Atmung zu spüren, um sich bewusst zu werden. Mhm. Weil das einen Riesenunterschied macht. Das Mikrofon verstärkt alles. Und es verstärkt komischerweise besonders die Nebengeräusche.
Ja.
Was das Ohr gerne rausfiltert,
ja.
Das kann das Mikrofon nicht. Das Mikrofon macht das sozusagen neutral und dadurch werden eben Nebengeräusche besonders verstärkt. Und das kann echt nervig sein beim Zuhören.
Ja. Das kennt man besonders von Telefonaten, mhm. auch mit bestimmten Kopfhörerprodukten. Mhm. Aber was du gerade gesagt hast über dieses bei sich ankommen, das habe ich tatsächlich 1:1 auch so miterlebt in unserem gemeinsamen Projekt. Mhm. Da arbeiten wir ja zusammen mit einem Unternehmer, der auch einen super vollen Alltag, viele Verantwortlichkeiten hat und so weiter. Es ist ein Podcast-Projekt und ich habe das ja vor, bevor du mit reinkamst, mit ihm alleine gemacht. Also ich habe das ganze Redaktionelle gemacht, manchmal auch ihn interviewt im Podcast. Und wir hatten einfach uns beide, wir hatten das Konzept und die Technik war mehr oder weniger improvisiert. Mhm. Und dann bist du dazugekommen und du kannst gleich gerne nochmal genau schildern, was du gemacht hast und was du da aus deiner Sicht vorgefunden hast. Und ich kann einfach nur sagen, dass das dadurch zu so einem Raum der Ruhe auch geworden ist. Also ich habe ihn auch anders erlebt, dass er mehr wirklich angekommen ist. Jetzt nicht jedes Mal gleich, aber es gab immer so, okay, wir sind jetzt hier, wir haben jetzt diese anderthalb Stunden, jetzt machen wir wirklich nur Podcast. Mhm. Er hat bewusster gesprochen, bewusster geatmet und natürlich die ganzen technischen Feinheiten, um die du dich gekümmert hast. Also die Qualität, die wir jetzt ausspielen, ist auf einem ganz anderen Niveau und entspricht auch viel mehr seiner Marke und der Hochwertigkeit, die auch sein Produkt repräsentieren soll. Also alles, was du eben beschrieben hast, ausgehend bei deinen Erfahrungen mit den Stotterern, ist ja zu sowas Handfestem, Konkretem geworden. Ja, ist echt sehr faszinierend und ich finde es vor allen Dingen faszinierend, wie sehr man das doch unterschätzt, wenn man das nicht auf dem Schirm hat. Mhm. Aber ja, erzähl mal bitte aus deiner Perspektive von unserem Projekt. Was hast du vorgefunden? Welche Schritte hast du gemacht und warum und wie nimmst du es jetzt wahr?
Also vorgefunden habe ich jemanden, der sich mit seinem Thema wirklich auskennt und eine große Leidenschaft hat für das, was er da vermitteln will. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass die Qualität der einzelnen Podcasts sehr unterschiedlich war. Es gab sozusagen keinen festen Rahmen, in dem dieser Podcast aufgenommen wurde. Das hat was damit zu tun, dass man dem nicht genug Beachtung schenkt, aber es hat vor allem auch was damit zu tun, dass man nicht genug Erfahrung hat, was man eigentlich machen kann. Was wir verändert haben, war eben zu Anfang ein paar Atemübungen zu machen, ein bisschen mehr in den Körper zu kommen, die Stimme bewusster wahrzunehmen, ein bisschen mehr zu befreien und eben auch diesen Moment, sich die Zeit zu geben, mit reinzunehmen. Dann habe ich mir die technische Ausrüstung angeguckt. Also er hatte mit verschiedenen Mikrofonen rumprobiert, die alle für diesen Zweck nicht wirklich geeignet waren. Ich habe ihm dann ein Mikrofon geraten, empfohlen, was seiner Stimme und der Umgebung, in der er aufnimmt, wirklich entspricht. Dann habe ich sehr viel an dem Raum rumgenörgelt und irgendwann hatte er Lust, sich tatsächlich ein eigenes Studio nur für die Podcasts und Videoaufnahmen einzurichten. Und das ist mir jetzt nochmal klar, auch in dem Gespräch mit Klaus, nochmal klar geworden, dass eben der Raum unglaublich wichtig ist. Und dass die Qualität des Klangraumes, in dem man aufnimmt, zu beeinflussen, natürlich mehr Aufwand bedeutet, als sich einfach nur ein neues Mikro zu kaufen. Aber es macht unglaublich viel aus. Wenn ein Raum hallig ist, es gibt Hallräume, die angenehm klingen, und es gibt Hallräume, die nicht angenehm klingen. Die meisten Büros sind karg ausgestattet. Das heißt, man hat meistens keinen Teppich, man hat glatte Wände, rechts, links, oben, unten. Es gibt oft nicht nur einen quadratischen Raum, sondern vielleicht noch so einen Schlauch hinten dran, in dem sich der Klang verfängt, wo man sozusagen so eine Hallschleife hat, die noch hinten rangeht. Und das ist einerseits für den direkten Sound nicht schön, es macht es aber auch wesentlich schwieriger in der Nachbearbeitung. Also für den Solo-Podcast, den dieser gemeinsame Kunde regelmäßig aufnimmt, bearbeite ich eben auch nach. Wir haben uns angewöhnt, dass er sich zwischen den Absätzen immer die Zeit nimmt, wirklich nochmal auf den Satz zu gucken, der kommt, weil ich dann im Nachhinein die Pausen rausschneiden kann, damit es flüssig und kompetent, so flüssig und kompetent rüberkommt, wie er ist. Aber es ist schwieriger, wenn in der Aufnahme die Ruhe gar nicht ist und das Vertrauen, dass das Endprodukt nachher auf einem höheren Level ist, das dann wieder auszugleichen, wieder rauszunehmen. Mhm. Also das heißt, wir haben eine gemeinsame Arbeitsweise entwickelt, die für ihn genau stimmig ist und wo ich mit der Nachbearbeitung genau da ansetzen kann, wo es die Qualität erhöht.
Okay, ja, so war's.
Ja, und wir haben tatsächlich in diesem Fall, es mussten nicht überall so sein, aber in diesem Fall war es so, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass ich bei der Podcast-Aufnahme auch regelmäßig dabei bin.
Ja, das ist auch super wertvoll.
Also ich bin immer im Hintergrund. Ich gucke vorher, dass der Sound stimmt, dass die Klangeinstellungen stimmen, weil manchmal benutzt auch jemand anders das Gerät oder er hat unterschiedliche Energielevel, auf denen er spricht, das anzugleichen und zu gucken, dass es keine Übersteuerungen gibt und dass trotzdem wenig Rauschen, wenig Hintergrundgeräusche da sind. Das sind alles Feineinstellungen, die macht jetzt ein Zoom oder eine Handyaufnahme, macht das automatisch. Mhm. Es gibt ganz viele Automatiken, die das machen, die aber eben zu einer sehr flachen Art von Tonqualität und einer kalten Aufnahme führen.
Ja, für ihn ist das natürlich super, weil er sich um nichts mehr kümmern muss. Er muss da sein und kann sein Fachliches voll vertreten und muss nicht noch seine Gedanken hier und da und Technik und Schnitt und so haben. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass es das war, was ihn überzeugt hat, diese Zusammenarbeit zu machen mit dir. Erinnerst du dich noch an unser Erstgespräch mit ihm?
Mhm.
Man könnte ja denken, dass Unternehmer so da diesen Leistungsgedanken mit reintragen und denken, oh, das ist alles so kompliziert, warum soll ich jetzt hier in das Mikro oder in Ulrich investieren, weil es geht ja auch so, der Inhalt transportiert sich trotzdem, ne? Mhm. Hätte man ja denken können, war bei ihm gar nicht so.
Mhm.
Was glaubst du, was es ist, was ihn abgeholt hat?
Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass die menschliche Verbindung stimmt. Also, dass alles, was auch das, was ich geschäftlich aufbauen möchte, jetzt, wo ich nicht mehr so viel auf der Bühne stehe, muss alles auf einer Beziehungsebene erstmal stimmen. Und wenn, ich glaube, wir hatten beide nach dem Gespräch das Gefühl, dass wir einander wertschätzen, dass er spürt, dass ich seinen Input, das, was er rausgibt, wirklich faszinierend finde und mich damit überhaupt nicht auskenne. Und er hatte eben die Größe, was nicht alle Unternehmer, glaube ich, haben, anzuerkennen, dass es Dinge gibt, die er eben nicht gut beurteilen kann. Und wo es ihn tatsächlich entspannt, jemanden dazu zu holen, der das für ihn übernimmt, der ihm das abnimmt.
Mhm.
Und diese Qualität von gegenseitiger Wertschätzung, die haben wir in dem Gespräch beide entdeckt. Ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt. Und dass er mich als kompetent erlebt hat.
Ja, das habe ich wirklich 1:1 auch so wahrgenommen. Und ich habe halt diesen Entspannungseffekt. Der war wirklich doll. Ich habe vorhin das von einem Raum der Ruhe gesprochen.
Mhm.
Also es hat sich wirklich krass verändert. Also bei ihm.
Mhm.
Ich habe das Gefühl, auch bei mir, wenn ich dann mit dabei bin, dass es einfach getragener ist, auch durch deine Präsenz.
Mhm.
Aber ja, seine komplette Haltung hat sich eigentlich um 180 Grad gedreht.
Vielleicht eine Sache noch, die mir klar geworden ist. Wir hatten irgendwann ein Treffen mit dem ganzen Team, was diesen Podcast begleitet. Es sind noch mehrere Leute, die damit reingehören. Und da habe ich ihm nochmal gespiegelt, wie sich das anfühlt, vor dem Mikrofon zu sitzen. Also ich bin als Schauspieler ausgebildet, ich habe viel auf der Bühne gestanden, ich habe mich dann als Sprecher noch extra qualifiziert und ich habe sozusagen diese ganzen emotionalen Zustände, die das mit einem macht, die aber draußen ja keiner sehen soll, gut kennengelernt und kann das gut erkennen, wenn jemand eine Unsicherheit überspielen will durch mehr Energie oder sowas und sich darin sozusagen gesehen zu fühlen, macht, glaube ich, auch nochmal was aus.
Ja, gerade wenn man so Leistungsanspruch etc. im Vordergrund hat.
Und so ist das Business.
Ja.
Also auch wenn er ein Unternehmer ist, der eben gar nicht so sehr daran glaubt, an diese Art von Dynamik, trotzdem ist es eben, das ist Realität.
Ja.
Business ist ja. Druck, beweisen, sich behaupten.
Deswegen ja dein Raum der Ruhe. Das ist super. Ich will aber noch mal kurz auf dieses Ernstnehmen von Audio ist wichtig zurückkommen. Gerade auch im Spannungsfeld des unternehmerischen Fokus einerseits, habe ich ja eben schon gesagt, ne, ist das den ganzen Aufwand wert? Können wir nicht den Inhalt auch so transportieren?
Kostet ja auch Geld.
Genau.
Ich bin nicht billig.
Genau, und man kann auch nicht direkt 1:1 messen, was es bringt. Also wie sollst du, das ist ja ein Gesamtprodukt, sollst du jetzt messen? Ich meine,
das Blöde an gutem Audio ist, dass man es nicht merkt.
Ja, genau. Aber du kannst ja auch nicht direkt jetzt irgendwie eine Umsatzsteigerung davon ableiten, weil Podcast setzt sich aus vielen zusammen und wenn der zu mehr Kunden führt, ist natürlich super, aber du kannst nicht sagen, es lag jetzt allein am Audio.
Nee.
Deswegen ist das auch immer
ein Element, ja.
Ja, kommt drauf an, was man will und wie bewusst man sich über diese Dinge ist. Und wir hatten das Thema ja auch. Also ich habe mich am Anfang auch ein bisschen schwer getan. Ich fand es ein bisschen anstrengend. Also ich habe es ernst genommen, sonst hätte ich dich ja gar nicht mit reingeholt. Mhm. Aber ne, wo es dann mir an den Kragen ging, als ich dann plötzlich auch irgendwie meinen Sitzplatz, wie ich bei der Aufnahme sitze und mein Mikro und so irgendwie immer ganz doll beachten sollte, dachte ich, oh, das ist schon irgendwie echt unbequem.
Ja, ich kann auch nervig sein.
Ja. Ja. Und genau, du nimmst es auch wirklich sehr genau. Aber ja, ich glaube, es ist deutlich geworden, dass ich dadurch viel gelernt habe und das sehr schätze und das auch ernst nehme. Auf der anderen Seite, nee, also sehe ich es anders als du. Du hast in der Folge mit Klaus auch gesagt, dass du es wichtiger findest als das Visuelle. Da komme ich ja aus einer ganz anderen Ecke. Das ist vielleicht auch ein guter Teaser für unsere andere gemeinsame Folge, wo es dann mehr um meinen Marketing-Schwerpunkt geht. Mhm. Da wollte ich noch ein bisschen mit dir diskutieren. Wir können ja mal davon ausgehen, alle Sinneswahrnehmungen sind wichtig, wenn wir unterwegs sind, wenn wir einen Podcast hören, überall. Und das beeinflusst uns alles die ganze Zeit permanent. Vieles davon filtern wir raus. Es wirkt aber unbewusst trotzdem auf uns und auf unseren Grundzustand. Was macht dich aus deiner Sicht so fokussiert auf Audio? Erstmal persönlich, also zum Beispiel durch eigene Empfindsamkeit. Und was macht dich so sicher, dass das wichtiger ist als das Visuelle? Zwei Fragen in einer.
Also ich glaube, den ersten Teil haben wir eigentlich schon beantwortet. Also mein persönlicher Bezug dazu ist ja eigentlich, ich weiß, mir ist klar geworden, dass mein Maßstab eben für viele Leute, andere Leute gar nicht gilt. Mhm. Dass ich das auch nicht voraussetzen kann und dass ich auch nicht beleidigt sein sollte, wenn andere Leute das so nicht wahrnehmen. Das, manchmal muss ich damit kämpfen, dass ich das doof finde und denke, wieso merkt ihr das nicht? Seid ihr so? Aber deshalb geht es mir bei dem Podcast eben auch darum, nicht zu sagen, man sollte mir zuhören oder sowas, sondern überhaupt hören ins Bewusstsein zu rücken. Mhm. Weil allein das bewirkt etwas. Mhm. Das andere, wenn man sich die Entwicklung der Smartphones in den letzten 10 Jahren anguckt, dann sieht man, dass die Kameras, die dafür verwendet werden, in einem solchen Maß besser geworden sind, sowohl was die Auflösung als auch was die Optik angeht, dass jetzt auch wieder mehr Raum eingeräumt wird für die Objektive, dass es keine Kamera mehr gibt, wo nicht keine ernstzunehmende, wo nicht entweder der Lichteinfall sehr groß ist oder das Objektiv tatsächlich tiefer ist als der Rest des Handys. Da hat sich ganz viel getan. Mikrofone brauchen, um eine gewisse Wärme aufnehmen zu können, Platz. Und ein Handy ist ein Gerät, was alles auf einmal können muss. Da ist Platz sozusagen der kostbarste Schatz. Und solange das nicht so bewusst ist, was Audio mit Leuten macht, wird darin auch nicht so viel investiert oder es ist eben auch technisch begrenzt. Und ich halte die Fahne der Audioqualität hoch, nicht weil ich sage, das ist tatsächlich wichtiger als das Visuelle, aber weil ich das als total unterbeachtet empfinde und weil mir auch durch meine Schauspielausbildung klar geworden ist, wie dominant der Sehsinn ist. Und Sehen hat so viele Vorteile. Es ist so, also ich bin ein großer Fan von Schönheit. Und es gibt, es ist überhaupt nicht so, dass ich das nicht wichtig finde oder dass ich das nicht zu schätzen wüsste. Aber in dem Moment, wo man sich mit etwas beschäftigt und auf etwas einlässt und die Augen schließt, tut sich nochmal eine andere Welt auf. Und das ist das Olfaktorische, das ist das Hören, das ist das Perzeptive, das sind alle Sinne werden präsenter, wenn der Sehsinn sich mal eine Zeit lang entspannt. Und dieser Einfluss von visuellen Reizen und visuellem Fokus auf unser Leben, auf unsere Gesellschaft, auf die Schwerpunkte dessen, was wir machen, hat eine Wirkung. Und genauso hätte eben der Einfluss von mehr Hörbewusstsein auch eine Wirkung. Und ich glaube, dass das was Heilsames ist.
Okay, also jetzt greife ich mehr, was du damit sagen wolltest, ja.
Ich meine, der Engländer, ist da sehr klar. Sound heißt nicht nur Ton, heißt auch gesund. Heilsam. Mhm. Deshalb halte ich die Fahne hoch, weil...
Es könnte eine zweite Subheadline für deinen Podcast werden. Irgendwas mit diesem Wortspiel. Egal. Das war eigentlich gerade eine perfekte Überleitung zu etwas, was ich auch noch ansprechen wollte. Also heilsam, Auswirkungen auf die Gesellschaft und diese Beziehungsebene. Du hast da in deiner Pilotfolge ja schon ein bisschen drüber gesprochen, auch rund ums Thema Zuhören. Mhm. Gerade auch jetzt vielleicht in den letzten eher spalterisch gewordenen Jahren. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
Ja. Ich greife mal wieder kurz zurück auf meine Schauspielausbildung. Ich hatte eine Lehrerin, die ihr ganzes Schauspielkonzept aufgebaut hat auf Sinneswahrnehmung. Und der erste Sinn, mit dem wir uns beschäftigt haben, war Hören. Und wenn wir hören, hören, dann denken wir immer als erstes an Zuhören oder Weghören oder so. Und ihr ging es aber darum, sozusagen, wir sind tatsächlich durch alle Sinne durchgegangen, um die verschiedenen Qualitäten wahrzunehmen. Aber erster Punkt war reines Hören. Und das bedeutet, dass man etwas an sich ranlässt, ohne es zu bewerten, ohne eine Haltung dazu einzunehmen, ohne eine Meinung dazu aufzubauen. Für eine Zeit lang. Einfach nur, um zu gucken, okay, was ist das wirklich? Und natürlich begegnet man dann den Meinungen und den Haltungen und den so. Aber das ist eben interessant, das auch zu hinterfragen. Und so wie andere Schauspiellehrer sagen, man muss den Menschen erstmal brechen, damit er eine Rolle übernehmen kann oder sich in eine Rolle reinfühlen kann, war das sozusagen wie so eine Reinigung der Sinne. Also in dem Moment, wo ich aus einem Text heraus oder dem Kontext von einem Text heraus rauslesen kann, wie eine bestimmte Rolle audiomäßig aufgestellt ist oder vom, also sozusagen welche Sinneswahrnehmungsqualitäten diese Rolle hat, im Unterschied zu mir, kann ich eine Rolle verkörpern, weil sich, das ist eine ganz besondere Qualität, die man darüber entdeckt. Also wenn man den Humor einer Rolle entdeckt, das ist sozusagen das Denken, der sechste Sinn, dann ist das ganz oft wie so ein Durchbruch. Beim Entwickeln von Rollen geht es ja ganz viel darum, rauszufinden, was ist der Unterschied zwischen meiner Gewohnheit, mit Dingen umzugehen, und wie würde diese Rolle das tun. Und das funktioniert eben über die Sinne für mich total gut. Und das heißt eben, hören nicht in erster Linie mit irgendeiner Vorsilbe zu bestücken, sondern erstmal einfach hören. Und das bedeutet eben, sich einzulassen. Also da kann man dann in die meditative Ecke gehen oder das gibt ja ganz viele verschiedene Wege, wie das formuliert wird. Aber die Qualität, etwas an sich ranzulassen, etwas wahrzunehmen, ohne sich dazu zu stellen, ist für mein Empfinden etwas, was in der Gesellschaft ganz toll fehlt.
Richtig gut auf den Punkt gebracht, ja.
Und deshalb hatte ich das Gefühl, dass es eben nicht nur eine fixe Idee ist oder eine Fortsetzung meines geschäftlichen Tuns jetzt, sondern dass es tatsächlich einen Wert hat, einen Podcast über das Hören zu machen.
Ja, das ist auch das, was mich daran so berührt hat in den Vorbereitungen und als du mir die ersten Male davon erzählt hast. Und ich glaube, also es fängt ja immer an damit, dass man überhaupt ein Bewusstsein dafür hat, also Hörbewusstsein, Zuhörbewusstsein, und dass man also sich überhaupt mal diese Gedanken macht, ah, das geht ja, ich kann mich erstmal frei machen von mir selber und das Gegenüber einfach wahrnehmen. Das und ist halten. Ja nichts, was einem irgendjemand beibringt, also es sei denn, es läuft richtig gut. Und das ist aber ja trotzdem eine menschliche Fähigkeit, die kann man ja kultivieren. Ja. Und ich sehe das halt auch so, dass das unabdingbar ist jetzt. Und ich finde es super spannend, da einfach über das Hören an sich ranzugehen. Also man könnte es ja theoretisch mit allen Sinnen machen. Also dass man einfach übt, okay, meine Sinne nehmen jetzt das wahr. Und direkt, das ist ja manchmal innerhalb von Sekunden, schiebt sich da die eigene Brille drüber.
Ein Urteil, ja.
Ja. Und es ist ja auch zum Beispiel, wenn man es jetzt evolutionsbiologisch betrachtet, ein sinnvoller Mechanismus. Du musst Dinge schnell einordnen und so weiter. Aber gerade was Beziehungen anbelangt, kann es halt auch viel kaputt machen. Und es ist eine sehr langwierige, aber lohnenswerte Übung, sich da zurückzunehmen.
Ich glaube, je freier man da wird oder je geübter man darin wird, desto mehr kann man es in den Alltag integrieren.
Ja.
Also wie du sagst, jetzt hier so einen Schonraum, so einen akustischen Schonraum aufzubauen, so einen Raum der Ruhe, das ist natürlich in gewisser Weise ein Rückzug. Und der hat nur dann einen Sinn, wenn er mir im Alltag auch was bringt.
Mhm.
Aber für mich ist zum Beispiel, ich habe gemerkt, dass ich bin jetzt 58 und ich höre nicht mehr so gut. Also wenn ich mit Leuten in einem Restaurant sitze und das ist ein heiliger Raum, dann fällt es mir viel schwerer, einer Person zuzuhören vor diesem Hintergrund von ganz vielen Stimmen. Ich merke, dass mein Hören sich verändert. Und ich höre lange nicht so fein wie meine Frau zum Beispiel. Also die hat eine viel feinere Wahrnehmung für Dinge. Das, was mein Hören ausmacht, geht vielleicht tatsächlich eher über das, was mich nervt.
Mhm.
Aber dass ich nicht da drin stecken bleibe, zu sagen, okay, das klingt scheiße, schrecklich, zieh mich zurück, sondern zu sagen, okay, was könnte es verändern? Also, dass ich diesen Twist in meiner Prägung habe, dann nach einer Verbesserung zu suchen.
Mhm.
Das ist, glaube ich, das, was mein Hören besonders macht.
Okay. Gut, dass du einmal gesagt hast, wie alt du bist. Ich bin sicher, dass viele das schon sich die ganze Zeit fragen.
Ganz bestimmt.
Ich war gerade selber kurz überrascht.
Ja, ist so.
Ja, ich weiß das ja eigentlich, aber...
Hart auf die 60.
Ja, das glaubt dir doch kein Mensch. Ja, nee, ich finde dieses gesellschaftliche Thema und das Zuhören, da sind wir eigentlich am Kern des Ganzen. Und ich muss sagen, dass du auch durchaus jemand bist, der das lebt. Also wir haben auch schon das ein oder andere tiefgehendere Gespräch oder auch Konfliktgespräch gehabt.
Mhm.
Und du bist jemand, der eben nicht sofort in die Gegenreaktion geht oder sich verteidigt, sondern du hörst wirklich erstmal zu. Und das
Meistens.
Ist erstaunlich selten.
Wie bitte? Meistens.
Ja, also doch, schon die Grundtendenz auf jeden Fall klar. Und ja, ich befinde mich gerade selber in so einer Lebensphase, wo ich etwas mutiger werde, immer mehr Dinge anzusprechen. Und ich bin oft überrascht, in wie vielen Fällen man erstmal auf so eine Impulsabwehr stößt.
Mhm.
Also wie unglaublich selten das ist, dass jemand das einfach erstmal anhört.
Mhm.
Und ja, ich bin dafür, dass wir das mehr
verbreiten.
Ich bin
irgendwann auf dieses Konzept der gewaltfreien Kommunikation gestoßen und fand das eben ein total gutes Tool, um sich nochmal zu überprüfen, wie man eben in Konfliktgesprächen sich verhält.
Mhm.
Ich schaffe das überhaupt nicht immer, aber ich sehe das als total sinnvoll. Wie soll ich wissen, wie es dem anderen geht, wenn ich nicht zumindest die Person erstmal ausreden lasse?
Ja. Und dann melden sich die ganzen kleinen Abwehr und Aber und, und.
Genau. Und dann kann man immer sagen, oh, hallo, du bist auch bei mir.
Ja. Und das ist wirklich schwer. Aber es ist wichtig.
Ja.
Weil es ist ja nicht die Wahrheit, die sich da meldet.
Nee.
Es ist das Ego. Ja. Ja, danke, dass du das machst mit deinem Podcast. Ich hoffe, dass zu dieser Sache, also dieses Zuhören, Wahrnehmen, vielleicht noch die ein oder andere Folge kommt. Ich kenne ja den Plan ein bisschen. Und bin von meiner Seite durch mit den Fragen, die ich mir für heute überlegt habe. Hast du noch was du gerne sagen möchtest, was ich nicht gefragt habe?
Ja, ich muss dich fragen, weil es den Rahmen von meinem Podcast bildet. Das ist die provokative Frage, die unterstellt, dass du das tust. Warum findest du es wichtig, dass Menschen in unserer Zeit mehr hören?
Also, ich würde es tatsächlich zuspitzen aufs Zuhören.
Mhm.
Wir haben vorhin ja kurz abgerissen, dass ich durch dich gelernt habe, was für einen Wert das Hören und Sound an sich hat. Das ist aber für mich noch neu. Und dieses Zuhören, das begleitet mich schon ganz lange. Und ich habe einfach erlebt, was das verändert, was das mit zwischenmenschlichen Beziehungen macht, sei das Freundschaft, sei das Verwandtschaft, sei das beruflich, sei das, keine Ahnung, man steht beim Bäcker und hält sich mit dem Gegenüber in der Schlange. Also es ist wirklich sehr allgemein beziehungsmäßig gemeint. Wenn man die Fähigkeit hat zuzuhören und damit geht für mich eben einher, sich selber zurückzunehmen. Diese instinktiven Ego-Bewertungen, diese instinktiven Verteidigungsreaktionen. Ich bin auch der Meinung, dass das nicht wirklich man selbst ist. Und man auch, wenn man darin verhaftet ist, gar nicht wirklich in Beziehung geht. Und ja, ich glaube, das muss man erleben. Das kann ich schwer beschreiben, was dann passiert. Aber wenn man das hinkriegt, dann entsteht erst wahre Nähe und wahres Miteinander und Kooperation. Und irgendwie, also ich würde mich jetzt nicht als Expertin in dem Bereich bezeichnen, aber trotzdem finde ich, dass wir irgendwie erstaunlich in den Kinderschuhen sind als Gesellschaft, was diese Dinge anbelangt. Und ich kann mir irgendwie gerade wenig Wichtigeres vorstellen.
Das heißt, wenn du dir eine Welt vorstellst, wo Menschen einander mehr zuhören, ist das eine Welt, die dir begehrenswerter erscheint als die, in der wir aktuell leben.
Ja, wobei es eben nicht um den Akt, ich sitze und bin still, geht, sondern wirklich den anderen wahrzunehmen. Und
selbstverständlich gilt das für beide Seiten.
Absolut, ja.
Also solche Beziehungen auch aufzubauen, dass man weiß, wenn ich dir jetzt den Raum gebe, dich wirklich hörbar zu machen, dann wirst du mir auch den Raum geben, meine Position dazu zu erläutern. Das ist, glaube ich, ein gutes Rezept.
Klar, und dann entsteht ja erst diese Nähe durch das Auseinandersetzen mit der gemeinsamen Wahrheit. Also so ist es bei mir, so ist es bei dir. Wir nehmen beides ernst. Wie finden wir da jetzt zusammen? Und es ist ja eigentlich banal, aber es funktioniert natürlich nicht, wenn einer Recht haben will oder in sein Getriggertsein steckt oder sich Recht angegriffen fühlt oder so. Ja. Und das ist super schwer, ne? Also das ist, man hat da so seine inneren Kräfte und Dämonen und Trigger und das ist eine Lebensaufgabe.
Ja. Aber eine gute Richtung.
Ja.
Ich würde dir eine High Five geben, wenn wir nicht so weit auseinandersetzen würden.
Ja, ich möchte sagen, wir sitzen in Ulrichs Podcast-Studio und wir sitzen so gefühlt, ich bin schlecht mit Metermaßen, aber so 3 Meter auseinander. Und das ist sehr lustig. Wink dir zu.
Ich wink dir zu, genau. Das ist dann wieder wie Zoom. Ja. Vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, das alles vorzubereiten, dass du hergekommen bist.
Sehr gerne, Ulrich. Es war mir eine helle Freude.
Dass du mich so featurest, aus voller Überzeugung so featurest, weil dann kommt es noch glaubwürdiger rüber. Soll in diesem Podcast gar nicht um mich gehen, aber ich habe auch gemerkt, dass es eben wichtig ist, auch eine Folge zu haben, wo wirklich mal klar wird, was ist meine Motivation. Deshalb ganz, ganz herzlichen Dank.
Super gerne, danke für die Einladung. Es ist immer schön bei dir in Wien. Bis zum nächsten Mal.